einige von euch waren schon beim Seminar.
Bei Seminaren, die sollten wir jetzt die folgende Frage beantworten. Was beginnt am Mittwoch?
Seminar.
Nee, kein Seminar. Am Mittwoch beginnt eine wichtige Situation im Kirchenjahr.
Dein Mann hat es richtig gemacht.
Ja, ich bin.
Die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Im Islam heißt das Muharram. Ist alles geglaubt. Ist wirklich so. Und ein bisschen verändert worden. Ich will heute auf die eigentlichen Wurzeln zurückkommen. Diese Fastenzeit, es gibt eigentlich in der Kirche gerade so zwei solche Fastenzeiten, wovon die erste eigentlich heute kaum noch benutzt wird. Wer weiß die dann, was man. In den Seminaren lehre ich das immer wieder, natürlich nicht bei jedem einzelnen Seminar, aber eigentlich müssen es mehrere wissen. Die erste Fastenzeit ist die Adventszeit, die 4 Wochen vor Weihnachten. Und das Fasten, das christliche Fasten, ist immer die Bedeutung, sich vorzubereiten. Deswegen über viele hunderte Jahre haben sich Christen vorbereitet auf diese beiden großen Feste der Christenheit. Einmal Weihnachten und jetzt Ostern, indem man mehr Zeit mit Gott verbringt als im Alltag, im sonstigen Jahr. Es gibt dabei große Unterschiede in den verschiedenen christlichen Gruppierungen. In der katholischen Kirche wird das Fasten noch recht ernst genommen. Bei orthodoxen Christen sowieso. Zur orthodoxen Kirche gehören die ganzen Ostkirchen. Und ich habe viele Leute kennengelernt, ganz einfache Menschen, die sogar jede Woche zweimal fasten. In der evangelischen Kirche hat das sehr an Bedeutung verloren. Und in freien Gemeinden ist das manchmal sogar ganz unbekannt. Deswegen möchte ich heute einmal auf die Wurzeln des Fastens
eingehen,
wie sie uns in der Bibel gezeigt werden. Braucht jemand eine Bibel? Bitte uns anmelden. Hände hoch. Alle haben, ja. Sehr gut, wenn ihr das auch bei euch aufschreibt. Eine erste Frage. Wer erinnert sich, wo das erste Mal in der Bibel vom Fasten geredet ist?
Vor Esther. Ich würde Esther sagen.
Ein bisschen sehr spät, würde ich sagen.
Na, David auf jeden Fall. Also Fasten.
Wo?
Naja, der hat für seinen Sohn gebetet, der doch gestorben ist.
Christine kriegt einen Punkt.
Oh.
Das ist tatsächlich das erste Mal, wo in der Bibel überhaupt von Fasten geredet ist. Das sind schon einige tausend Jahre Geschichte Gottes mit den Menschen vorbei gewesen. Weder Abraham noch Noah noch Josef noch Mose oder einer von diesen Vätern des Glaubens hat jemals irgendwas zum Fasten gesagt oder selber gefastet. Zumindest gibt es kein Gebot Gottes dafür. Aber andererseits gibt es eine ebenfalls mehrere tausend Jahre alte Tradition des Fastens. Das ist das Erste, was ich erzählen muss. Gott hat kein Gebot gegeben, dass man fasten soll. Aber er hat Gebote gegeben, wenn man fastet, wie man das tut. Wann fasten Menschen spontan?
Wenn sie in Not sind und nichts zu essen haben.
Na, das würde ich nur nicht, das würde ich mal als Hunger bezeichnen, nicht als Fasten. Das erste dazu ist, Hunger ist keine Qualifikation. Heute gibt es so eine merkwürdige Bewegung, dass man möglichst wenig isst oder aufs Essen verzichtet. Und man denkt dann, dass das was Besonderes und vielleicht sogar noch was besonders Gutes ist. Das ist eindeutig nicht der Fall. Satt zu sein, ist in der ganzen Heiligen Schrift ein Zeichen des Segens Gottes, also satt zu werden. Gleichzeitig gibt es wirklich sehr viel Not auf der Welt. Und weil Hunger so sehr an die Existenz geht, haben Menschen das oft mit ihrer Gottesbeziehung in Verbindung gesetzt. So habe ich beobachtet, dass dieses Fasten in Osteuropa, was ganz verbreitet ist, seinen eigentlichen Grund in deren Armut und in der Not der Menschen dort hat. Und sie versuchen, dem Mangel und dem Hunger einen Sinn zu geben, indem sie einfach zweimal die Woche also 2 Tage in der Woche zu Fastentagen für sich selber erklären. Und ich bin sicher, dass das an vielen Stellen der Erde so ist. Und ich denke, dass die Menschen, die im Überfluss leben, und da gehören wir dazu, sich schuldig machen, wenn sie
wissen, dass ihre
Brüder und Schwestern Hunger nicht mit ihnen teilen. Dann wird nämlich das Fasten der Armen zur Anklage gegen die Reichen, ohne dass die dabei ein einziges Wort sagen müssen. Deswegen will ich diese Hungersache einfach mal draußen lassen. Es gibt tatsächlich einen objektiven Grund, warum Menschen spontan fasten.
Leiden. Also wenn irgendein Verlust da ist, ein Mensch stirbt, dann gehen manche aus Trauer heraus ins Fasten.
Ja, also generell ist es so, wenn Menschen unter Druck sind, können sie nicht mehr. Das kann Angst sein, das kann Trauer sein, das kann auch Krankheit sein. Dann fasten Menschen und ich denke, manchmal ist ihnen das gar nicht bewusst, dass sie eigentlich fasten. Dieses erste Fasten, von dem uns berichtet wird in der Bibel, das von David, hat genau diesen Hintergrund. Wir lesen davon im 2. Samuel 12. Schreibt euch das den Text auf oder streicht euch das an. Ich fasse das kurz zusammen. David war, um einen Ehebruch zu vertuschen, zum Mörder geworden. Das hatte fast niemand gemerkt. Aber Gott hat das gesehen und hat den Propheten zu ihm geschickt und hat ihm eine Zitation, als er war als König gleichzeitig der oberste Richter. Und der Prophet hat ihm eine erfundene Geschichte erzählt und hat David darüber ein Urteil sprechen lassen. David ist ganz ausgerastet, als er gehört hat, was der Prophet ihm erzählt. Und hat ein ganz ungerechtes Urteil gefällt. Er hat gesagt, der Mann, der das gemacht hat, muss sterben und soll das, was er gestohlen hat, vierfach erstatten. Dann sagt der Prophet, du bist der Mann. David beugt sich sofort und bekennt seine Schuld. Und Gott lässt durch den Propheten sagen, deine Entschuldigung nehme ich an, du wirst nicht sterben. Aber den zweiten Teil dieses Urteils, was David gesprochen hat, den hat er auf ihn gelassen. Das Gesetz des Mose hat er verordnet, wenn jemand was stiehlt, muss er das ersetzen. Dann muss er das ersetzen.
Ja.
Plus 20% zusätzlich. David hatte gesagt, 400%. Er hat das Leben eines unschuldigen Mannes genommen und er hat tatsächlich bezahlt mit 4 von seinen eigenen Söhnen. Das erste war das Kind, was aus dieser Ehebruch entstanden ist. Das ist geboren und sofort sterbenskrank geworden. Dort lesen wir das erste Mal, dass David 10 Tage lang sich eingeschlossen hat und da ist ihm bewusst geworden, wie schlimm das war, was er gemacht hat. Wie sich dort sein Inneres verändert, können wir im Psalm 51 nachlesen. Einer der Bußpsalmen, in denen man merkt, wie sich David bis ins Innerste gewirkt und sich dabei ganz in die Gnade Gottes hineinbegibt. Bis heute ist das eine Hilfe, dieses Gebet,
für
Menschen, die schuldig geworden sind und in ihrem Gewissen darunter leiden. Kann man sich auch abschalten. Psalm 51. Es gibt noch viele andere Psalmen, zum Beispiel 32. Und auf einige werde ich eben noch eingehen. David ist der erste Mann, von dem berichtet ist, dass er fastet. Wir lesen davon aber auch im Psalm 35 und im Psalm 109. Wenn ihr wollt, zitiere noch dazu. 35, Vers 13, 109, 24. Wenn ihr euch das notieren wollt. Damit deutlich, dass für David das Fasten nicht nur eine einmalige Sache war, sondern dass er eine Gewohnheit hatte. Danach kommt in der Bibel lange nichts über das Fasten. Das erste Mal, als wir wieder etwas davon lesen, war es ein Teufelsfasten. Viele Leute wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Aber ich will euch die Beispiele dafür sagen. 1. Könige 21, diesen Abschnitt müssen wir einmal lesen. 1. König 21. Dann lesen wir mal die ersten 13 Verse. Versteht ihr, was gemeint ist mit Teufelsfasten?
Ja.
Was ist das? Das, was wir hier lesen, ist ein Showfasten. Das ist das, wovor Jesus später so sehr warnt. Dass es Menschen gibt, die einen frommen äußeren Schein haben, aber das benutzen zum Bösen. Und er sagt, dass solche Leute also ein besonders schweres Gericht trifft. Jesus sagt das. Wir haben also die zweite Stelle, in der das Fasten erwähnt wird, schon als Warnung. Gleichzeitig haben wir hier am Anfang gelesen im Vers 4, im letzten Teil, im letzten Satz, was ich vorhin beschrieben habe, dass dieses spontane Fasten für Menschen, also bei Menschen auftritt, wenn sie unter Druck sind. Wir hatten vorhin gesagt, wenn Menschen traurig sind, sich schuldig fühlen oder sonst eine Last mit sich herumschleppen, kommt das oft zum spontanen Fasten. Hier ist aber noch eine Sache zusätzlich. Und das kann man wirklich bewusst als eine Gefahr sehen, wenn das mal bei uns auftritt. Das Fasten bei Ahab wird ausgelöst durch...
Na, weil er nicht das kriegt, was er will.
Durch Ärger. Wir können also mitnehmen, wenn wir aus Ärger oder Frust nicht essen wollen oder können, dann wird es gefährlich. Und die Frau von ihm, diese Götzendienerin, nimmt einfach diese Gelegenheit und dreht sie um. Sie sagt zu ihrem Mann, ich sage es mit meinen Worten, sei mal nicht traurig, du selber kannst fröhlich sein, ich sorge dafür, dass andere traurig werden. Und das macht sie dann auch. Das kann man dann als Teufelsfasten bezeichnen. Mit dem Unterschied, David fastet und kämpft, obwohl vergeblich, damit jemand lebt. Hier wird ein Fasten ausgehoben und das funktioniert wirklich, um jemanden tot zu machen. Wir müssen dann wissen, dass einfach diese Dinge in der Macht des Menschen sind. In manchen Gemeinden wird gelehrt, wenn wir so richtig beten, dann funktioniert alles und wird genauso, wie wir das wollen. Oder wenn du das nicht kriegst, wofür du gebetet hast, dann musst du eben noch mehr beten oder mehr fasten. Beides ist nicht wahr. Fasten ist wie beten. Die eine Seite eines Zwiegespräches, nämlich unsere Seite, mit unserem Gegenüber. Das kann Gott sein. Das kann eben tatsächlich auch der Teufel sein. Und wie der andere reagiert, das können wir zumindest im Fachbegriff nicht erzwingen. Er sieht das, er hört das und trotzdem entscheidet er. Es gibt auch ein Spontanfasten aus tiefstem geistlichen Anlass. Das wird in der Bibel noch nicht mal, oft noch nicht mal Fasten genannt. Wir haben nämlich einmal den Bericht von Mose. Dass er nämlich in den 40 Tagen,
als
er
ich dran
auf dem Berg Sinai war, bevor er die Gesetzestafel gekriegt hat, 40 Nächte und Tage nicht gegessen und ich glaube nicht mal getrunken hat. Und das zweite Mal, wo wir solche außergewöhnliche Fasten, dann nenne ich es dann mal Fastenzeit, lesen, ist bei Jesus, als er 40 Tage in der Wüste versucht wird. Beide Beispiele sind nicht aus dem eigenen Willen heraus oder um von Gott irgendwas zu erbetteln, sondern direkt unter der Leitung des Geistes Gottes. Ich sage das deswegen, weil gerade die jetzige Fastenzeit vor Ostern genau dieses 40-tägige Fasten aufgreift. Es ist der Versuch, durch eine Tradition das, was der Geist Gottes bei Mose und bei Jesus als spontane Situation in Gang gesetzt hat, sich anzueignen oder nachzuvollziehen.
Gottes
Geist bei Mose und bei Jesus Christus durch eine Tradition für Menschen. Und dort sehen wir auch gleichzeitig die Grenzen solcher Traditionen. Bei allen guten Willen, auch wenn das eine inzwischen fast 2000-jährige Tradition hat, wir können das, was Gottes Geist direkt im Gang setzt, nicht einfach so wiederholen und zu unserer Tradition machen. Jedenfalls nicht mit demselben Ergebnis. Auch wenn wir jedes Jahr als Vollfastenzeit nutzen würden, werden wir danach nicht wie Mose Gott mit unseren Augen sehen können oder wie bei Jesus die Stimme vom Himmel herunterkriegen. Das ist mein lieber Sohn, auf den sollte hören. Hat das Fasten dann überhaupt einen Sinn?
Also ich finde schon, also für mich hat es immer die Bedeutung gehabt, dass ich, also auch dieses mit dem Verzichten, ne? Es muss ja nicht komplett sein, dass man gar nichts isst oder so, aber dass man bewusst eine Zeit lang auf etwas verzichtet und sich Gott zuwendet. Also es ist ja auch eine Art von Disziplin für den eigenen Körper, dass man einfach mal sagt, okay, ich mache jetzt nicht alles nach Lust und Laune oder sonst was, sondern gehe in der Zeit mehr ins Gebet, lese vielleicht das Wort nochmal anders, höre anders hin. Also bei mir hat es schon immer wieder was bewirkt, auch wenn du jetzt lächelst.
Ich hätte Mühe, das als Fasten zu bezeichnen.
Ja, schade, aber ist
eine Übung in Selbstdisziplin ist das schon. Aber ich glaube, dass das nicht zufällig ist. Dass am Anfang, wenn wir über das Fasten lesen, wir zwar diese Verbindung von existenzieller Not und Anrufung Gottes lesen, aber gleichzeitig oder unmittelbar danach auch diese verbrecherische Möglichkeit, wie man damit umgeht. Ich denke, das ist nicht zufällig. Ich bin ja ein großer Fan davon, zu bestimmten Themen die Bibel chronologisch zu lesen, also in der Reihenfolge dessen, wie sich die Situationen abgespielt haben. Weil wann etwas passiert, große Bedeutung hat, weil wir aus dem lernen sollen, was vorher war. Und deswegen, wenn wir zum Beispiel solches Thema wie hier das haben, ist es wichtig zu gucken, in welcher Reihenfolge
gibt
es dafür Informationen. Wie gesagt, das erste Mal, wo das Direktfasten genannt wird, ist es bei David. Das zweite Mal ist schon diese hässliche Geschichte mit Isebel und Naamat. Und deswegen, wenn wir uns dieser Thematik nähern, dann muss man von Anfang an diese Möglichkeit des Missbrauchs für sich selbst bedenken. Denn dieses Teufelsfasten macht Menschen schuldig. Ich könnte noch manche andere Dinge dazufügen. Wir lesen zum Beispiel in den Propheten Jeremia, dass das Volk aus Hunger ihren König und ihren Gott verflog. Ich glaube, von uns kennt niemand mehr überhaupt solchen existenziellen Hunger. Aber ich kenne das noch von meinen Großeltern, die die Kriegszeiten durchlebt haben, dass Menschen um des Hungers willen bereit waren zu töten oder ihr eigenes Leben zu schmeißen. Und deswegen, das, was ich vorhin gesagt habe, das Hungern an sich hat keinen Wert. Und es gibt noch eine Wahrheit. Im vorletzten Buch des Alten Testamentes lesen wir im Propheten Sacharja, Kapitel 7. Na, wir lesen mal das ganze Kapitel. Könnt ihr euch zum Thema Fasten wieder in eure Bibel anschreiben. Und es begab sich im vierten Jahre des Königs Darius, da geschah das Wort des Herrn zu Sacharja am vierten Tage des neunten Monats, im Monat Kislev, als Bet-El den Scharezer und Begemelich und seine Männer sandte, um den Herrn anzuflehen und um den Priestern des Hauses des Herrn der Heerscharen und den Propheten zu sagen, soll ich weinen im fünften Monat und mich enthalten, von Speise enthalten, wie ich schon so viele Jahre getan habe? 1 bis 13. Und das Wort des Herrn der Heerscharen geschah zu mir also, rede zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern und sprich, wenn ihr im fünften und im siebten Monat gefastet und gewehklagt habt, und zwar schon 70 Jahre lang, habt ihr irgendwie mir gefastet? Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid ihr die Essen und ihr die Trinken? Kennt ihr nicht die Worte, welche der Herr durch die früheren Propheten ausrief, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und seine Städte rings um dasselbe her und der Süden und die Niederung bewohnt war? Wir lesen also hier von einer mindestens 70-jährigen Tradition des regelmäßigen jährlichen Fastens. Und zwar auch wie heute, zweimal im Jahr. Und zwar erinnernd die Ereignisse, die mit der Zerstörung Jerusalems einhergegangen waren. Der Prophet Sahaja ist aufgetreten, als diese 70-jährige Gefangenschaft in Babylon zu Ende war. Und sie erst mit Esra, dann mit Nehemia zurückgekehrt sind nach Jerusalem und Gott ihnen eine zweite Chance gegeben hat. Da ist diese Frage eigentlich mehr als berechtigt. Diese Frage, die Sie hier gestellt haben. Die Frage bedeutet, ist diese Tradition, die wir und unsere Eltern und Großeltern einhalten, noch nötig und sinnvoll? Was antwortet Gott? Die erste Frage ist, hat euer Fasten was mit mir zu tun oder tut ihr das für euch? Und die zweite Frage, erinnert ihr euch an das, was ich lange vor der Zerstörung Jerusalems schon durch meine Knechte, die Propheten, zu euch gesagt habe? Eigentlich haben wir damit schon die Antwort auf die Frage für uns, welchen Sinn hat denn das Fasten? Was ist die Antwort? Wenn wir fasten, Fasten macht uns nicht heiliger. Ändert auch bei Gott nichts. Das Einzige, was ändert, ist, nicht wenn wir ihm die Ohren vollblasen, sondern wenn wir tun, was er sagt. Das ändert was. Und dazu hat er tatsächlich lange vorher schon was gesagt. Wir lesen mal die nächsten Verse. Und dann noch, was vorher schon gesagt gewesen war. Und das Wort des Herrn geschah zu Sahaja also. So spricht der Herr der Herrscharen und sagt, übt ein wahrhaftiges Gericht und erweist Güte und Barmherzigkeit einer dem anderen und bedrückt nicht die Witwe und die Weise, den Fremdling und den Elend und sinnet keiner auf seines Bruders Unglück in eurem Herzen. Das ist das, was Gott vor mir gesagt hat. Streicht euch bitte diese beiden Verse in eurer Bibel an. Aber sie weigerten sich aufzumerken und zogen die Schultern widerspenstig zurück und machten ihre Ohren schwer, um nicht zu hören. Und sie machten ihr Herz zu Diamant, um das Gesetz nicht zu hören. Noch die Worte, welche der Herr der Herrscharen durch seinen Geist mittels der früheren Propheten sandte. Und so kam ein großer Zorn von Seiten des Herrn der Herrscher. Und es geschah, so wie er gerufen und sie nicht gehört hatten, also riefen sie und ich hörte nicht, spricht der Herr der Herrscher an. Und ich stürmte sie hinweg und alle Völker, die sie nicht kannten, und das Land wurde hinter ihnen verwüstet, sodass niemand hin und wieder zieht, und sie machten das köstliche Land zur Wüste. Was sagt uns das? Diese ganze 70-jährige Tradition hatte keine Wirkung. War unnötig. Warum? Warum war das unnötig?
Ja, weil das eigentlich das Gericht Gottes war dafür, dass sie ja vorher nicht gehört haben. Deswegen musste das erstmal vollzogen werden. Und war nicht abzuwenden durch ein Fasten.
Genau, weil ihr Schreien, Fasten ist eigentlich das lauteste schweigende Schreien, was es gibt, so lange und deswegen keinen Nutzen hatte, weil sie nicht hören wollten, was Gott von ihnen will. Was wollte Gott denn von ihnen?
Das wollte Widerstand runterfordern. Nicht von den Armen, von den verwitweten Frauen erfolgreich.
Sind das schwere Dinge? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich sind diese Dinge in einem normalen Menschen von Kind an. Ich kann das bei meinen kleinen Enkelkindern jetzt sehen. Diese Bereitschaft zum Guten ist da. Unsere Verantwortung als Eltern ist, das Mama, zu bewahren. Diese Haltung nicht ersticken zu lassen von Gierigkeit und Bosheit dieser Welt. hatte gestern mit meiner Tochter deswegen ein Gespräch. Wie ist das? Kann man die Jungs so weich aufwachsen lassen? Werden sie nicht diese Schwierigkeiten kriegen? Das Gespräch deswegen. Sie hatte die Frage zu mir. Ich habe geantwortet, natürlich werden sie mit dieser Haltung Schwierigkeiten kriegen. Umso mehr. Weil unweigerlich werden sie mit Menschen, mit anderen, mit Altersgenossen zusammentreffen, die versuchen werden, das Gute auszunutzen und sie zu bedrücken. Ich selber bin so aufgewachsen. Immer gequält von anderen. Und immer von meinen Eltern streng darauf geachtet, dass ich ja nicht dagegen gehe. Ich habe erst als Erwachsener gelernt, weil ich beobachtet habe, dass auch Jesus Grenzen gesetzt hat. Oder Paulus oder die Männer, die Bibel Grenzen gesetzt. Nicht zu aller Zeit kann man alles mit sich machen lassen. Aber wenn wir nicht darauf achten, dass wir diese Dinge, die für Gott heilig und wichtig sind, wirklich tun, nämlich, ich sage das ganz kurz, Barmherzigkeit zu üben, dann haben wir bei ihm kein Gehör. Oder andersherum. Dieses Handeln, wie das in diesen Vers 9 und 10 beschrieben ist, öffnet das Ohr Gottes für unsere Handeln. Und ich sage mal, warum das so ist. Weil es tatsächlich durch die früheren Propheten so gesagt war. Das berühmteste Kapitel zum Fasten finden wir im Propheten Jesaja, Kapitel 58. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Und tu meinem Volk seine Übertretung kund und dem Haus Jakob seine Sünden. Und doch fragen sie nach mir Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, welches Gerechtigkeit übt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. So fordern sie von mir Gerichte der Gerechtigkeit, begehren das Herannahen Gottes. Warum haben wir gefastet und du hast es nicht gesehen? Und unsere Seelen gequält und du hast es nicht gemerkt? Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und bedrückt an eurer Arbeit. Siehe, zu Zeit und Streit fastet ihr, um zu schlagen mit boshafter Faust. Heutzutage fastet ihr nicht, um eure Stimme hören zu lassen in der Höhe. Ist das etwa ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem der Mensch seine Seele quält, seinen Kopf zu beugen wie ein Schilfrohr und Sacktuch und Asche unter sich zu betten, nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man, dann schreibt euch das rein, mit erstens, zweitens, erstens, losmache die Schlingen der Bosheit. Zweitens, dass man losmache die Knoten des Joches. Drittens, gewalttätig behandelte als Freie entlasse. Und viertens, dass er jedes Junge zersprengt. Besteht es nicht darin, dein Brot, dem Hungrigen zu brechen? Fünf. Und dass du verfolgte Elends ins Haus führst? Und wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und deinem eigenen Fleisch und Blut dich nicht entziehst? Acht Punkte, die sich so zusammenfassen lassen, anstelle sich selber unter Druck zu bringen, für andere den Druck weniger. Wirklich, in allen Religionen, leider auch im Christentum, gibt es diese verrückte Idee, wenn man sich selber quält, muss Gott helfen. Die aus dem Iran kommen, wissen, was ich meine. Dieselbe Tradition gab es jahrhundertelang in der katholischen Kirche. Und das gibt es in allen Religionen auf der ganzen Welt. Menschen denken, wenn sie sich nur selber quälen, kriegen sie Gott gezwungen. Das ist ungefähr ein kleines Kind, was schreit und heult und dann hofft, dass die Eltern darauf reagieren. Ich sage das mal den Eltern. Es ist klug, darauf nicht zu reagieren, weil man dann das zerstörerische Verhalten nur noch verstärkt. Jetzt sage ich mal ganz praktische Sache. Mann, das sage ich wieder für die Eltern. Daran kann man das nämlich am leichtesten merken, wie Gott reagiert. Wann ist es am leichtesten, den Kindern einen Wunsch zu erfüllen? Wenn sie ganz gehorsam sind und mit Eifer tun, was man ihnen sagt, dann brauchen sie nicht betteln. Dann ist es ganz selbstverständlich, weil dann unser Verhältnis von Liebe geprägt ist, dass ich meinerseits versuche, ihnen ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche zu erfüllen. Ich habe eine große Familie. Da gab es im Laufe der vielen Jahre manchen Stress mit einzelnen Kindern. Selbst wenn das Kind, was Stress gemacht hat, selber nicht den Weg zu mir gefunden hat, dann konnte die Schwester, die versucht hat, alles zu tun, was ich angeordnet hatte, für ihre Schwester ein gutes Wort einlegen und ich konnte nichts dagegen machen. Versteht ihr? So funktioniert erhörliches Beten. Wir lesen, und ich mache aus Zeitgründen das nicht im Detail, bei Esra, bei Daniel, bei Esther, vielmals von Männern oder Frauen, die im Glauben und im Gehorsam gegenüber Gott standen. Und wenn man will, kann man zurückgehen bis zu Abraham. Die dann, wenn sie gebetet haben, das Geschick des ganzen Volkes geändert haben. Wir lesen von Esra, dass er
Fasten.
Wir lesen sogar von dem Heidenkönig von Nineveh, dem heutigen Mosul, dass er auf die Predigt von Jona hin im Fasten ausgerufen hat. Und Gott hat gehört. Im Fasten ausgerufen hat. Und Gott hat gehört und die Stadt.
Also warum Chaos?
Warum? Weil er selber das Wort Gottes ernst genommen hat. Ihr Lieben, wenn wir diese Passionszeit so nutzen, dann sind wir in der Tradition der heiligen Männer und Frauen Gottes. Das lohnt sich immer. Ich sage uns nochmal diese beiden Texte. Wir lesen die nochmal. Jesaja 58. Die Schlingen der Bosheit losmachen. Die Knoten des Joches öffnen. Gewalttätig Behandelte als Freie entlassen. Jedes Joch zersprengen. Unser Brot den Hungrigen zu brechen. Verfolgte Elend ins Haus zu führen, die Nackten begleitest und uns unserer eigenen Familie nicht entziehen. Und Sacharja 7, 9 und 10, ein wahrhaftiges Gericht üben, Güte und Barmherzigkeit jeweils dem anderen erweisen, weder die Witwe noch die Weisen noch die Fremden oder die Schwachen zu bedrücken und keiner in seinem Innersten auf das Unglück seines anderen bedacht sein. Und wir können noch den Vers 9 aus Jesaja 58 dazu nehmen. Wenn du das Joch, das Finger ausstrecken und das unheilvolle Reden aus deiner Mitte hinwegfußt, und deine Speise dem Hungrigen reißt und die niedergedrückte Seele sättigt, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten. Und wenn du rufst, wird er sagen, hier bin ich. Wenn wir diese Worte ernst nehmen, dann fasten wir nicht nur ein oder zweimal im Jahr, sondern dann ist unser Leben ein Fasten, wo wir mit rechnen können, dass Gott unsere Bedürfnisse ernst nimmt. Und dass selbst das Dunkelste, die dunkelsten Strecken unseres Lebens durch ihn Licht werden. Das heißt nicht, du wirst keine Schwierigkeiten mehr haben. Wir gehen keinen Handel mit Gott ein und sagen, ich mache alles, wenn ich danach keine Probleme mehr habe. Aber wir gehen in eine Liebesbeziehung, wie ein Kind an der Hand des Vaters. Ich höre, ich tue, man kann sicher sein, er hört auch mich. Wenn wir so in die Passionszeit gehen, dann werden wir merken, dass das unser Inneres verändert und wir eine ganz wichtige Sache dabei gewinnen, nämlich Freimütigkeit vor Gott. Dass Freimütigkeit ist das Wissen, dass er nett zu uns ist. Und ich hoffe, dass wir das so oft und ernsthaft lesen, ist das unser ganzen Charakter prägt. Das macht uns wirklich zu anderen Menschen, die in dieser Welt wie Licht erscheinen. Diese Art Fasten, die setzt sich tatsächlich dann auch im Neuen Testament bei den Aposteln und bei den Jüngern bis zum heutigen Tag fort. Und das wünsche ich, dass diese Zeit vom Jahr her, ja, wenn es als Erinnerung kommt, genauso nutzt. Amen.